Ja, guten Morgen miteinander. Bevor wir mit der Predigt starten, wollen wir gerne noch zusammen beten. Ja, Jesus, wir danken dir für den Morgen, den du uns schenkst, Herr, dass wir da zusammen sein dürfen und dass wir gerade auch jetzt etwas hören dürfen aus deinem Wort, Herr. Und wir bitten dich, dass du wirklich auch zu uns reden kannst, zum Herzen von jedem Einzelnen, Herr. Dass du einfach jedem auch das kannst schenken, was er braucht, Herr. Und ja, wir bitten dich einfach jetzt um ein Segen für die Predigt und ja, für das, was wir dürfen hören von dir. Amen. Ja, heute Morgen, da wollen wir uns eigentlich mit etwas ganz Normalem beschäftigen. Aber das Normale, das ist nicht immer normal. Und darum ist das gut, wenn man vielleicht auch gerade so etwas Normales auch immer wieder hört und sich auch immer wieder damit beschäftigt. Und den Text, den wir dazu anschauen, den finden wir im Hebräerbrief. Und ich kann mal mit aufschlagen, Hebräer Kapitel 13. Jetzt wollen wir mal den Text lesen, wo es heute darum gehen soll. In Hebräer 13. Hebräer 13 und dort Vers 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Ja, da in Hebräer 13, da gibt der Schreiber Anweisungen für uns Gläubige. Der Hebräerbrief, der ist an die gläubigen Leute geschrieben. Und das ist aufgeschrieben für uns als Gläubige. Und was kennzeichnet dann einen Gläubigen überhaupt aus? Also wir glauben ja daran, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Er hat dort die schwere Strafe für unsere Sünden getragen und sein eigenes Leben für uns gegeben. Und er hat das gemacht aus Liebe zu den Menschen, wie wir es auch schon in der Einleitung, in dem schönen Vers gehört haben, aus Liebe für alle Menschen. Für das ist er gekommen. Und weil er jeden einzelnen Mensch liebt und möchte, dass er gerettet wird und auch die Liebe erfahren darf. Darum ist er gekommen. Und die grosse Liebe von Jesus, die haben wir Gläubige schon erfahren. Und die dürfen wir jeden Tag, täglich, immer wieder neu erfahren und erleben. Und die Liebe Gottes, die haben wir sogar nicht nur erfahren, sondern in Römer 5, Vers 5, das sagt uns, dass die Liebe Gottes sogar ausgossen ist in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und Gott, er befähigt uns zu so einem Leben in der Liebe. Und die Verse, wo wir jetzt gelesen haben aus dem Hebräer, die zeigen uns ganz praktisch, wie das aussehen kann. Es fängt an mit der Liebe. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, hat es geheissen. Und als Christen, da haben wir den Auftrag, dass wir alle Menschen lieben. Sogar auch unsere Feinde und die wir nicht gern haben. Aber da in diesen Versen, da geht's vor allem jetzt um die brüderliche Liebe. Aber das heisst jetzt nicht, dass alle Frauen jetzt rausgehen sollen und wir jetzt da Männergottesdienst machen. Nein, die dürfen natürlich da bleiben, weil mit dieser brüderlichen Liebe, da ist gemeint die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Und die Liebe zu unseren Schwestern im Glauben und zu unseren Brüdern. Und die Hebräer, die sind in der Gefahr gestanden, dass sie die Liebe nicht mehr weiter ausleben. Und interessant ist, es heisst nicht, fangt an zu lieben, sondern eure Liebe bleibe. Und die Hebräer, die haben die Liebe schon bewiesen gehabt. Wir können da zum Beispiel mal ein paar Kapitel vorgehen. In Kapitel 6, dort sehen wir, dass sie die Liebe schon ausgelebt haben, in Hebräer 6, Vers 10. Da heißt es, denn Gott, ist nicht ungerecht, dass er eure Werke und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Ja, die Hebräer, die haben schon ganz viel Liebe bewiesen, aber sie sind da in der Gefahr gestanden, in dieser Liebe nachzulassen. Und darum tut der Schreiber vom Hebräerbrief sie ganz neu daran erinnern, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt schon ein bisschen mehr wie einen Monat da bei euch in dieser Gemeinde. Und die einen habe ich schon ein bisschen kennengelernt, andere, die da sitzen, die kenne ich noch gar nicht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass heute Morgen auch viele Leute da sitzen, die schon viel Werk in dieser Liebe gemacht haben, die ihren Mitgeschwistern die schon viel Liebe bewiesen haben. Und das vergisst Gott nicht. Nein, Gott, er ist gerecht und er wird die Liebe auch einmal belohnen, wenn wir mal bei ihm sind. Und darum heisst es, bleibe. Ja, das für uns ermutigt, die Liebe weiter ausleben, dass wir weiter Liebesarten tun. Aber es kann auch Ermahnung sein, wenn man vielleicht merkt, oh, in der letzten Zeit, da habe ich meinen Mitgeschwistern die ziemlich wenig Liebe entgegengebracht, da habe ich mich vielleicht nicht gut verhalten. Und vielleicht hat man sich auch mit jemandem verkracht oder und das auch noch nicht in die Ordnung gebracht, sodass da jetzt wie eine Blockade dazwischen ist, dass man den anderen nicht mehr lieben kann. Aber die Liebe, die ist ein zentrales Element, das wir Gläubige haben, da in der Gemeinde von Jesus. Ja, Jesus selber sagt das in Johannes 13, Vers 35. Da sagt er, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, ein Banker, wenn er zu seiner Arbeit geht, dann erkennt man den meistens aus dem Anzug, den er anhat. Dann sieht man, das ist wahrscheinlich ein Banker. Und wenn er ja zur Arbeit geht, dann soll er ja auch ordentlich aussehen und für seine Kunden, die er bedient, kompetent wirken, dass ihm die dann auch das Geld anvertrauen. Und darum geht ein Banker immer Anzug arbeiten. Ja, und ein Christ, den soll man erkennen an seiner Liebe. Der Umgang in der Gemeinde, ja, der soll prägt sein von dieser Liebe. Und zwar so fest, dass die anderen Leute, oder dass die Leute, die das sehen, darüber staunen und auch ins Nachdenken kommen. Und so ist die Liebe eigentlich das Erkennungszeichen von jedem Gläubigen. Und leider gibt es auch immer wieder Sachen, wo das Erkennungszeichen verdecken wollen, wo das verdecken. Und oftmals passieren auch gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen Sachen, wo die Liebe, die wir haben sollten, verdecken und vielleicht auch beseitigen oder auf die Seite stellen. Und das kann zum Beispiel passieren durch Lästerungen oder durch falsche Worte, wenn man vielleicht schlechte und vielleicht auch falsche Sachen über Leute sagt, in einem Gespräch, wo vielleicht auch gar nicht dabei sind. Und das ist eigentlich so schnell ist das passiert, dass man in einem Gespräch mit jemandem und redet und schon hat man negativ etwas gesagt über jemanden, der jetzt nicht da war. Und ja, leider ist das so schnell passiert, aber für die Liebe ist so etwas gar nicht förderlich. Und so sind wir immer wieder herausgefordert, die Liebe auch auszuleben. Und ja, es gibt auch immer wieder dann herausfordernde Situationen, wo wir dann die Liebe ausleben. Und dass zum Beispiel auch Leute in der Gemeinde sind oder dass da jemand ist, wo einem gar nicht passt, wo man vielleicht gar nicht auf der gleichen Wellenlänge ist, wo man gar nicht haben kann. Und an der Bibelschule, wo ich jetzt bin, da werden wir jedes Semester immer wieder in ein neues Zimmer eingeteilt und bekommen auch einen neuen Zimmerkollegen. Also, das ist jedes halbe Jahr wieder neu, wo man wieder mit jemandem Neues zusammen ist. Und eigentlich ist das auch immer ganz okay gewesen. Aber Das war ein Semester an der Bibelschule. Da bin ich auch in ein neues Zimmer gekommen mit einem neuen Zimmerkollegen. Und da bin ich mit jemandem im Zimmer gewesen, wo wir gar nicht auf gleicher Wellenlänge waren. Das hat irgendwie zwischen uns so gar nicht harmoniert und war herausfordernd gewesen. Und jetzt die Frage, was macht man denn in so einer Situation, wenn da Leute sind, wo man es eigentlich gar nicht haben kann? Wenn da Leute sind, die einem Mühe machen, die einem herausfordern, wo die Liebe richtig dann herausfordernd ist. Und das Ermutigende ist, oder was auch mir geholfen hat, ist, dass Jesus selber uns dabei hilft. Ja, Jesus, er ist nicht nur gestorben für uns, sondern er ist auch wieder auferstanden. Er lebt. Und er hilft uns gerade bei so herausfordernden Situationen. Und im letzten Vers vom Matthäus-Evangelium verspricht er uns das. Da sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist so ein grossartiges Versprechen, das wir da bekommen, dass Jesus selber bei uns ist. Gerade dann, wenn es uns auch schwierig fällt, unseren Nächsten zu lieben. Und ja, dann ist es ermutigend für uns, dass wir immer wieder wissen dürfen, ja, dass Jesus bei uns ist und uns dann hilft. Und man kann gerade auch die Person, die einem jetzt nicht passt oder wo man Mühe hat, die kann man gerade auch im Gebet vor Gott bringen. Aber da muss man aufpassen, das könnte noch gefährlich sein, weil wenn man das macht, dann kann es passieren, dass man plötzlich die Person anfängt zu lieben und dass man plötzlich Freunde wird und die Person gern hat. Vielleicht haben das auch schon einige von euch erlebt, dass ihr mit einer Person vielleicht nicht gut haben können und dass ihr angefangen habt, für die Person zu beten und später habt ihr gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm und ihr habt euch vielleicht dann befreundet sogar mit dieser Person und sind heute Freunde. Und ich habe das schon von mehreren Leuten gehört, die das so als Zeugnis auch erzählt haben, die das so haben erleben, wie sie plötzlich jemanden haben können lieben, ja, wo ihnen schwer gefallen ist. Genau, und was macht man dann, wenn da Leute sind, die einem Unrecht tun, die einem Sachen machen, die nicht gerecht sind? Und kurz gesagt, aber schwer in der Umsetzung ist, dieser Person zu vergeben und sie zu lieben. Also es ist kurz gesagt, aber sehr schwer. Und sie zu lieben. Und ich komme mal mit Aufschlag, Kolosser 3, Vers 13. Weil in dem Vers, da finden wir eine Hilfe, wie wir anderen können vergeben. Wenn wir vielleicht nicht wissen, wie wir das jetzt überhaupt können, dann gibt uns genau der Vers eine grosse Hilfe, wie wir das machen können. Kolosser 3, Vers 13. Kolosser 3, Vers 13, da lesen wir: Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, der Schlüssel für die Bereitschaft, um anderen zu vergeben, das ist das Wissen um die viele und die grosse Schuld, die uns Jesus Christus selber vergeben hat. Ja, wenn es uns schwerfällt, einer Person zu vergeben, die uns Unrecht gemacht hat, auch wenn wir im Recht sind, dann hilft uns das, wenn wir uns daran erinnern, und uns das bewusst machen, die grenzenlose Liebe und Vergebung, die Jesus uns selber in unserem Leben erwiesen hat. Und das gehört mit dazu, zu dieser geschwisterlichen Liebe innerhalb der Gemeinde. Dass wir einander vergeben und auch, wenn ein Streit da ist, dass wir uns nach so einem Streit wieder versöhnen können. Ja, das gehört dazu. Und die geschwisterliche Liebe innerhalb der Gemeinde, die ist auch generationenübergreifend. Das heisst, normalerweise, und jetzt auch wenn ich da schaue, dann gibt es auch da junge Leute, dann gibt es auch ältere Leute, und dann gibt es auch noch die mittelalten Leute. Genau. Also eigentlich ist so jede Altersklasse vertreten. Und ja, als junge Person, da ist es vielleicht auch mal gut, wenn man sich auch mal Zeit nimmt, mit jemandem, der vielleicht ein bisschen älter ist, zu reden. Und das ist jetzt so ein richtig guter Tipp, den ich jetzt vor allem den jungen Leuten weitergeben kann, den ich selber in meinem Leben auch schon so erlebt habe. Weil es lohnt sich wirklich, wenn man auch mal mit älteren Leuten Kontakt hat und auf sie zugeht, weil schlussendlich sind das die treuesten Beter, die dann am meisten für einen einstehen im Gebet. Und das habe ich selber erleben, bevor ich nach Breckerfeld an die Bibelschule gegangen bin. Da konnte ich in meiner Heimatgemeinde Gebetskärtchen verteilen, wo ich dann den Leuten gegeben habe, wo sie können mich unterstützen im Gebet. Und ja, das braucht man auch. Und jetzt ist es so, wenn ich dann einmal ab und zu wieder daheim bin, in meine Heimatgemeinde, dort bin, dann kommen oftmals gerade ältere Leute auf mich zu und fragen mich dann, hey, wie geht's dir? Und sagen mir dann noch dazu, ich bete jeden Tag für dich. So auch Leute, wo ich nicht einmal so einen grossen Bezug dazu habe. Und für mich ist das immer so ein riesengroßes Segen und so eine grosse Ermutigung, das so zu erleben. Und so ist das doch auch so ein wertvoller Austausch, der sich wirklich lohnt, wo man so gerade auch zwischen jung und auch alt kann haben. Und das ist auch ein Teil von der geschwisterlichen Liebe innerhalb von der Gemeinde. Und ja, bei unserem Text aus Hebräer 13, da werden uns dann in den zwei weiteren Versen, werden uns zwei verschiedene Tätigkeitsfelder von der geschwisterlichen Liebe beschrieben. Ja, zwei verschiedene Bereiche, wo wir dann die Liebe ganz praktisch anwenden können. Und der erste Bereich, das ist die Gastfreundschaft. Wir können da nochmal in Vers 2 schauen, von Hebräer 13, der Vers 2. Hebräer 13, der Vers 2. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, die Gastfreundschaft, die hat in der damaligen Zeit einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Weil früher, dort hat es noch nicht an jeder Ecke ein Hotel gehabt, wo man hingehen konnte, wo man buchen konnte. Sondern da war man froh, wenn man auf einer Reise war, an einen neuen Ort gekommen ist, dass man eine Gastfreundschaft erleben konnte. Und ja, heutzutage, oder bei uns, ist Gastfreundschaft auch oftmals, was man darunter versteht, dass man vielleicht seine besten Freunde einlädt, schon einen Termin weit voraus ausmacht und ja, dann trifft man sich, bereitet so das beste Essen vor und hat einen schönen Nachmittag zusammen. Und das ist ja gar nichts verkehrt und das ist natürlich etwas sehr Wichtiges, dass man so Kontakt zu seinen Freunden pflegt. Und in dem Vers, den wir gelesen haben, wo es um Gastfreundschaft geht, da heisst das Wort, wenn man es vom Griechischen her schaut, dann heisst das Wort eigentlich Freundlichkeit zu Fremden, also Freundlichkeit zu den fremden Leuten. Und wahre Gastfreundschaft, die zeigt sich auch darin, dass man eben nicht nur die guten Freunde und besten Bekannten willkommen heisst, sondern auch fremde Leute, solche, die man nicht kennt und vielleicht auch solche, die man vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Und ein grosses Vorbild oder Beispiel für Gastfreundschaft, das ist für mich der Abraham. Und in 1. Mose 18, da ist so eine schöne Begebenheit und kurz zusammengefasst geht es dort darum, das ist, der Abraham hat das sein Zelt gehabt, vor ihm gestanden, vor dem Zelt vom Abraham. Und was hat der Abraham gemacht? Er hat die Leute sehr herzlich empfangen, ist bereit gewesen, hat von seinem Knecht schnell ein zartes und gutes Kalb zubereiten lassen. So ist das, steht das. Und ja, und das finde ich echt ein Hammer. Und ich finde das sehr vorbildlich. Und das würde, glaube ich, jeder gerne erleben, dass, wenn man neu mit eingeladen ist, dass dann gerade ein grosses Grillfest veranstaltet wird. Also, ich glaube, da hat niemand etwas dagegen, ja. Und also, ich würde, zum Abraham würde ich dann wahrscheinlich noch öfters gehen. Den würde ich ein paar Mal besuchen und ja. Aber ich finde das so eindrücklich zu sehen, wie er alles in Bewegung setzt, um seinem spontanen Besuch das Bestmögliche, was er hat, anzubieten. Und darum geht es eigentlich auch bei der Gastfreundschaft, dass man, ja Gott, er hat uns verschiedene Besitztümer anvertraut. Ja, verschiedene Sachen. Und die Sachen, die dürfen wir zu seiner Ehre verwenden. Und auch, um unseren Mitmenschen gute Sachen zu tun. Um sie bei uns zu Hause einzuladen. Dass sie sich ja, bei uns wohlfühlen und dass wir ihnen dadurch Gutes tun können. Und der Abraham, der hat seine Gäste, die gekommen sind, nicht zwei Monate im Voraus eingeladen. Er hat das ganz spontan gemacht. Er hat gesehen, die sind da gerade am Kommen. Und dann hat er sie gerade gebeten, dass sie doch zu ihm kommen sollen. Und so können wir das vielleicht auch machen, wenn wir nach dem Gottesdienst noch miteinander reden. Dann können wir vielleicht auch jemanden ganz spontan fragen, ob er vielleicht Lust und Zeit hat, zu uns zu kommen, zum Essen. Und vielleicht auch jemanden, wo wir so gar noch nicht kennen oder gar noch nicht so einen Bezug dazu haben. Aber natürlich müssen wir dann schon vorher noch zuerst den Ehepartner fragen, nicht, dass dann der eine gerade vollkommen überfordert ist. Ja, und oftmals denkt man vielleicht, dass wenn man jemanden so bei sich zu Hause einladen will, dann muss immer alles perfekt vorbereitet sein. Es muss immer so ein bisschen das beste Essen geben. Alles muss super und ordentlich sein. Aber eigentlich ist die Hauptsache oder der Kern, wo es darum geht, in der Gastfreundschaft, ist, dass man dann Gemeinschaft miteinander hat. Der gemeinsame Austausch. Und das ist das, was eigentlich das Zentrum ist von der Gastfreundschaft. Und die Gemeinschaft, die man haben kann, das ist schlussendlich auch bei der Gastfreundschaft das Schöne und das Bereichernde. Und für die Gemeinschaft braucht man nicht immer das perfekte Essen oder das grösste Wohnzimmer oder die schönste Wohnungseinrichtung. Nein, eigentlich langt es, wenn man einfach das, was man hat, braucht. Wenn man das, was man hat, einsetzt. Und ja, bevor ich auch zur Bibelschule gegangen bin, da bin ich noch für knapp ein Jahr in Südamerika gewesen. Ich habe dort verschiedene Missionsstationen mitgeholfen. Und lange Zeit bin ich in Argentinien gewesen. Und etwas, was mir in dieser Kultur eigentlich sofort aufgefallen ist, das ist ihre Gastfreundschaft gewesen. Die hat den Lebensstandard, den sie dort haben, der ist so um einiges tiefer, wie wir den bei uns haben, wie der bei uns eigentlich so Standard ist. Aber trotzdem habe ich das erlebt, wie viele Leute dort einfach offene Häuser hatten und einfach auch Gastfreundschaft ausgeübt haben. Und da war oftmals dann einfach der Fokus darauf, dass man Gemeinschaft hat, dass man jetzt zusammen Zeit hat, zusammen kann Zeit verbringen, zusammen kann austauschen. Und ich habe das sehr ermutigend gefunden. Und das hat mich dort so richtig auch beeindruckt gehabt, dieser Kultur, wie sie das ausgelebt haben. Und bei Jesus, da kommt es auch nicht auf die Menge drauf an, wo wir ihm geben können oder wo wir für ihn einsetzen können, sondern dass wir das, was wir zur Verfügung haben, für ihn einsetzen. Auch wenn das nicht unbedingt mega viel ist. Und Jesus sagt das in Matthäus 10, Vers 42. Das heisst, in Matthäus 10, Vers 42, da sagt er: Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Also da steht sogar nur schon von einem Becher kaltem Wasser. Das ist nicht unbedingt ein königliches Festmahl, das wir auftischen sollen. Nein, einfach das, was wir haben und zur Verfügung haben. Und manchmal lange da so ein Becher kaltes Wasser. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit, da gibt es oftmals so ein grosses Hindernis für Gastfreundschaft. Und ich denke, das sind oftmals die sozialen Medien. Und versteht das bitte nicht falsch. Ich selber bin auch ein regelmäßiger Nutzer von WhatsApp und Instagram. Also für die, die vielleicht nicht wissen, was das sind Plattformen, wo man miteinander Nachrichten schreiben kann oder auch, wo man Bilder auch ins Internet stellen kann, wo es dann andere sehen können, wo man auch so austauschen kann. Und ich finde die Plattformen auch sehr gut und sehr nützlich, die helfen einem für vieles. Aber die Gefahr bei diesen sozialen Netzwerken ist oftmals, dass da der Individualismus sehr stark gefördert wird. Das heisst, dass es dann plötzlich darum geht, dass man sich selber in den Mittelpunkt stellt und dass dann sich alles nur noch um sich selber dreht, um die eigene Achse. Ständig probiert man vielleicht für seine Bilder, die man postet, zu schauen, dass das möglichst viele sehen, dass das möglichst vielen gefällt. Immer probiert man, ja, einfach selber dann sich so im Mittelpunkt zu stellen. Und das ist eine Gefahr, wo man dann schnell so drin hineinkommen, wo man drin hinein landen kann. Und dann sind oftmals auch dann die Kontakte, die man online pflegt, die sind dann plötzlich wichtiger wie die Kontakte, die man im echten Leben pflegt. Mit den Leuten, die man echt vor sich sieht und echt vor sich hat. Und wenn man nur noch selber auf sich selber dann schaut, dann hat man vielleicht dann auch gar nicht mehr grosse Bedürfnisse danach, Gemeinschaft zu suchen. Oder in unserem Fall in der Gemeinde Gemeinschaft haben mit den Leuten, die da sind. Und ja, über WhatsApp, da kann man, denke ich, auch nicht gleich kommunizieren und gleich gut austauschen, wie man das mit jemandem machen kann, wo man jetzt live oder richtig so vor sich sieht, im richtigen Leben. Und ja, ich hatte auch so ein Erlebnis gehabt, Ende Januar, da hatte ich meinen Geburtstag gehabt. Und natürlich, dann kommen auch viele Gratulationen, gerade auch aufs Handy, wo viele einem schreiben und einem Nachrichten schreiben. Und das ist ja klar, bei mir sind die meisten Leute, die ich jetzt kenne, meine Freunde, die sind jetzt in Deutschland oder eben auch in Zürich-Oberland. Da kann man ja nicht kurz vorbeikommen. Und das ist auch eigentlich normal und verständlich. Und ich habe mich da über jeden gefreut, der mir auch geschrieben hat. Aber dann ist plötzlich am Abend von meinem Geburtstag, ist jemand vor meinem Fenster gestanden und hat mir gewunken. Und dann habe ich gedacht, wer ist das? Hat zuerst nicht reagiert. Und dann habe ich rausgeschaut und habe gesehen, das sind ja meine Freunde. Und da habe ich meine Augen fast nicht getraut. Das sind nämlich meine besten Freunde vorbeikommen und haben mir einen Überraschungsbesuch gemacht. Und das ist etwas, das hat mich da so richtig fest berührt, dass die da sich die Zeit genommen haben, da wirklich vorbeizukommen. Und wir haben dann einen richtig schönen Abend zusammen gehabt und ich konnte das sehr geniessen. Und das ist auch schön gewesen, dass man an dem Abend eine richtige Gemeinschaft gehabt hat. Und so eine Gemeinschaft, die kann man über keine Internetplattform haben. Das wäre gar nicht das Gleiche, dass wir nicht aufs rauskommen. Das geht nur im echten Leben. Und dann, das kann man auch so immer wieder erleben, indem man auch Gäste zu sich einlädt. Und so auch echte Gemeinschaft mit ihnen kann haben. Und hat jemand von euch schon mal Engel beherbergt? Also hat jemand von euch schon mal einen Engel bei sich zuhause gehabt? Weil es hat ja geheissen in unserem Vers, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und was ist jetzt damit gemeint? So Engel beherbergen. Und viele Ausleger, die vermuten, dass jetzt der Schreiber vom Hebräerbrief, dass er sich bei dieser Aussage an die Geschichte vom Abraham in 1. Mose 18 erinnert hat. Wir haben schon vorher kurz von dieser Geschichte gehört, von Abraham mit diesen drei Fremden, die er eingeladen hat und das Festmahl gemacht hat. Und die drei Männer, die gekommen sind, das sind nämlich zwei Engel gewesen und der Engel des Herrn. Und viele Ausleger, oder eigentlich viele spricht dafür, dass der Engel des Herrn, dass das Erscheinung von Jesus selber im Alten Testament ist. Und am Anfang, wo der Abraham die Männer gesehen hat, dort hat er ja noch nicht gewusst, dass das Engel sind, die zu ihm kommen. Aber der Besuch nachher von diesen Engeln, der ist für ihn zu einem riesengroßen Segen geworden. Dass er die so gastfreundlich empfangen hat, das hat für ihn zu einem sehr grossen Segen dürfen sein. Und Gott, er lässt so Gastfreundschaft, wenn wir das machen, lässt er nicht unbelohnt. Ich kann mal mit aufschlagen, Matthäus 25. weil dort zeigt uns Jesus das. In Matthäus, im Kapitel 25. Wir lesen dort mal den Vers 35. Da sagt Jesus: Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Und darauf haben die Zuhörer dann geantwortet und gesagt, dass sie doch das für ihn gar nicht gemacht haben. Aber dann heißt es weiter im Vers 40, und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, wenn man Leute beherbergt, also Gastfreundschaft ausübt, dann ist das eine Liebestat an Jesus und für Jesus selber. Und die Gastfreundschaft, ja, die ist ein wichtiger Teil auch in der geschwisterlichen Liebe innerhalb, ja, von der Gemeinde. Und ein weiterer Aspekt, der wird uns dann im Hebräer 13, Vers 3 beschrieben. In Hebräer 13, der Vers 3. Gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und derer, die misshandelt werden als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Und gerade in der Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, da hat es viele Gläubige gegeben, die wegen ihrem Glauben haben müssen ins Gefängnis müssen und wo auch viel gelitten haben wegen ihrem Glauben. Und ja, bei uns im Land, da gibt es Gott sei Dank keine Gefangene wegen dem Glauben. Wir haben also Gott sei Dank auch noch Religionsfreiheit bei uns. Und in vielen anderen Ländern sieht das leider ganz anders aus. Und es ist auch gut, wenn wir auch da an unsere Glaubensbrüder und Schwestern auch regelmässig einstehen und auch für sie einstehen im Gebet und auch an sie denken. Und eben, obwohl es bei uns nicht so ist, dass man jetzt für den Glauben gerade ins Käfig kommt, gerade eingesperrt wird, dann ist es doch so, dass es für viele eine Herausforderung ist, den Glauben im Alltag auch immer wieder auszuleben. Vielleicht wird man von seinen Freunden ausgelacht. Oder im Geschäft, auf der Arbeit, schaut einem Kollegen schräg an, wenn man bei einem schlechten Witz nicht mitlacht, nicht mitmacht. Und leider ist es auch so, dass gerade auch bei uns auch immer mehr Gesetze kommen, die eingebracht werden, wo gerade auch Christen zum Nachteil werden können. Und ich finde das etwas sehr schade, weil gerade wenn man auf unsere Geschichte schaut, jetzt auch von der Schweiz, und sieht, dass das noch auf christlichen Wurzeln gegründet ist und fundiert ist, dann finde ich das schade, dass man sich da davon immer mehr abwendet und distanziert. Aber eigentlich ist das auch nicht verwunderlich. Weil auch die Bibel sagt, dass in der letzten Zeit die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird und die Liebe in vielen erkaltet. Und darum, es kann gut sein, dass man benachteiligt wird, wenn man sich zu Jesus stellt oder wenn man sich zu ihm bekennt, wenn man klar sagt, man glaubt an die Bibel, an das, was darin steht. Und eben, wenn man im Arbeitsplatz oder in der Schule, ja, sich dann zu Jesus bekennt, dann kann man Spott ernten. Und es kann sein, dass man auch wegen Jesus dann schnell zu einem Aussenseiter wird. Oder alleine dann dasteht. Und es ist normal, dass, wenn man das Leben mit Jesus hat, dass das auch Leiden mit sich bringt. Ja, das Leben von Jesus selber, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, das zeigt auch, dass er von den Leuten nicht immer jubelnd und freudig aufgenommen worden ist. Nein, er hat von seinen Mitmenschen, da hat er sehr viel Spott und Hass geerntet. Und die Leute, die haben ihn nicht akzeptiert. Und die Bibel, die bezeichnet so das Leben von einem Christ eigentlich sehr treffend als Kampf. Und so sagt es auch 2. Timotheus 2, Vers 3. Da sagt der Paulus als Ermutigung für den Timotheus 2, Vers 3: Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Ja, jeder von uns ist immer wieder herausgefordert. Und wir als Christen, wir leben zusammen in dieser Welt. Es gibt eigentlich kein privates oder individuelles Christentum. Und es ist gut, wenn wir in unserem Leben auch Anteil nehmen am Leben von anderen. Und wenn wir uns nicht damit begnügen, dass wir jetzt nur unsere eigene Beziehung zu Gott geniessen. Dass wir als Christen füreinander da sind und dass wir uns gegen und dazu langt eigentlich nicht ein kurzes «Hoi, wie geht's?» am Sonntagmorgen. Weil oftmals fragt man die Frage, wie geht's, eher so ein bisschen als Floskel, ohne wirklich das Interesse zu haben an der Person, wie es ihr wirklich geht. Und meine Sorgen und Nöte, die sage ich nicht jedem, wo mich einfach kurz beim Vorbeilaufen fragt, «Hey, wie geht's dir?» Sondern mit den Leuten, die ich merke, die haben ja wirklich das Interesse an mir und wo ich weiss, dass ich diesen Personen auch wichtig bin, dass sie sich für mich interessieren. Und dann, wenn man das merkt, dann ist es auch möglich, dass man auch mal einen tieferen Austausch hat miteinander und auch so gegenseitig aneinander Anteil nehmen kann. Und die Bibel, die beschreibt das Ganze im Bild und zeigt, dass Gemeinde eigentlich der Körper von Jesus ist. Und als Gläubige sind wir dann bildlich gesehen die verschiedenen Körperteile an dem Leib. Da ist jemand die Hand, jemand der Arm, jemand der Fuß in dem Bild. Und dann heisst das, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Im 1. Korinther 12, Vers 26. Ja, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen Glieder auch mit. Und so können wir das auch im Praktischen dann auch ausleben. Dass wir Anteil nehmen an den Nöten von unseren Glaubensgeschwistern. Ja, dass wir für sie beten. Und mit dem Gebet, da kann man für seine Mitgeschwister schon enorm viel helfen, weil sie sich dann getragen werden dürfen wissen. Dass sie wissen, da ist jemand, der für mich betet. Und wenn man, dann darf man auch miterleben, oder das ist dann schön, wenn man miterleben darf, wie Gott dann auch wirkt, wie er helfend eingreift. Und dann ist das für alle Beteiligten eine sehr grosse Ermutigung. Und das ist das Ermutigende, wenn man dann mit anschauen kann, wie Gott ja wirkt und wie er hilft in den Nöten von unseren Mitgeschwistern, wie er Situationen kann verändern kann. Ja, wie er in Problemen hilft. Und wie Gottes Kraft einfach auch dann schenkt, dass man auch durch schwierige Situationen, durch herausfordernde Momente kann durchgehen. Und wenn wir im Willen Gottes beten, dann hat das Gebet sogar Kraft, dass das sogar Gottes Arm kann bewegen. Und das Anteilnehmen an den Nöten oder Leiden von unseren Mitgeschwistern, das ist auch mit ein Teil von der geschwisterlichen Liebe, wo wir innerhalb von der Gemeinde ja haben. Und ja, mir ist es sehr ein grosses Anliegen, dass wir als Christen können festbleiben in dieser geschwisterlichen Liebe. Dass wir die Liebe auch praktisch werden lassen, indem wir eben zum Beispiel Gastfreundschaft ausüben oder indem wir Anteil nehmen an den Nöten von unseren Glaubensgeschwistern. Und in einer Gemeinde, wo wir als Glaubensbrüder und Glaubensschwestern zusammen sind, da sind wir füreinander da, um uns auch gegenseitig zu helfen. Und in so einer Gemeinde, da geht man auch gern hin und da fühlt man sich wohl. Und so, ja, wünsche ich uns gerade, dass wir in dieser neuen Woche eine Woche haben können voller Liebe und dass wir auch die verschiedenen Möglichkeiten, die wir antreffen werden, dass wir die auch benutzen. Amen.